Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Was von beiden werden wir heute gleich noch hören? Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und mir gegenüber sitzt nicht nur Andi Gredig zur rechten Seite, sondern Maike Sieler, auch Religionswissenschaftlerin. Und du beschäftigst dich in deiner Forschung mit etwas, was ziemlich viele Leute einerseits verteufeln, andererseits fasziniert sind, die meisten wahrscheinlich so beides, finden es unheimlich und sind fasziniert, nämlich künstliche Intelligenz. Jetzt meine allererste Frage an dich, wo bist du das letzte Mal in deinem Alltag künstlicher Intelligenz begegnet?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mein Alltag oder der Alltag von uns allen wahrscheinlich ist so durchwoben davon,
dass man es gar nicht merkt,
ja,
oder?
Genau, dass man überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. Aber ich glaube, das war heute Morgen, als ich am Hauptbahnhof angekommen bin und die Tram nicht richtig gefahren ist zum Büro und ich dann irgendwie rausfinden musste, wie ich hier jetzt dann am schnellsten hinkomme und dann eben bei Google Maps reingeguckt habe und eben so den schnellsten Weg rausgefunden habe. Ja.
Wie bist denn du in deiner Forschung auf das Thema gekommen?
Das liegt tatsächlich noch ein bisschen zurück. Das ist eigentlich während meines Masterstudiums passiert. Da hatte ich so ein Lehrforschungsprojekt und da habe ich dann Interviews geführt mit Muslimen, also nur männlichen Muslimen, und sie zu ihren Alltagserfahrungen mit Rassismus, also antimuslimischem Rassismus, befragt.
Da kommen wir jetzt nicht unbedingt auf künstliche Intelligenz.
Ja, das stimmt. Da wäre ich dann anfangs auch noch nicht drauf gekommen. Manchmal ist das ja so, man führt das Interview und danach ist dann vielleicht für die interviewten Person so ein bisschen der Stress weg. Und dann ist dieser Moment und das Aufnahmegerät ist aus.
Passieren die spannenden Dinge.
Genau, und in diesem Moment haben mir dann meine beiden Interviewpartner gesagt, also ich habe zwei gleichzeitig interviewt, dass ihnen übrigens auch immer Enthauptungsvideos vom IS auf Facebook in dieser Spalte, das könnte dir auch gefallen, empfohlen werden. Und also damals.
Und die beiden hatten nichts mit dem IS zu tun.
Genau, also die beiden hatten selbstverständlich nichts mit dem IS zu tun und waren einfach extrem schockiert davon.
Verständlich, wäre ich auch.
Ja, eben einfach so ein Enthauptungsvideo sieht, damit rechnet man einfach nicht, oder? Und es ist dann nicht nur einmal vorgekommen und es ist auch nicht nur bei ihnen passiert. Es ist auch bei ihren Religious Peers, also ihren Glaubensbrüdern vor allen Dingen auch passiert. Und ja, ich habe das dann erstmal so ein bisschen sacken lassen und habe mich dann irgendwie mehr damit beschäftigt, warum das eigentlich passiert.
Und so als Laie würde man ja spontan denken, gut, die haben entsprechend gegoogelt und dann kommen halt Enthauptungsvideos, weil sie vielleicht doch Interesse am IS haben.
Ja, das könnte man denken. Mhm. Was wahrscheinlich aber dahinter steckte, ist eben etwas, dass sie vom Algorithmus, der hinter Facebook steckt, der auch nicht zugänglich ist für die Forschung, aber quasi getargetet, angezielt wurden, als also eine Zielgruppe für diese Art von Content waren. Und damit quasi so eine Essentialisierung stattgefunden hat. Aha, okay, das sind Menschen, die muslimisch unterwegs sind, also irgendwie in Facebook-Gruppen sind, auf Arabisch kommunizieren, auf Facebook in Arabisch sprechenden Gruppen unterwegs sind.
Das reicht dann sozusagen schon für den Algorithmus, sich einzubilden. Also die Sprache ist jetzt natürlich vollkommen falsch, merke ich schon an deinen Augen.
Ja, es gibt häufig diese, dass man so menschliche Verben oder Attribute damit Algorithmen.
Für diese künstliche Intelligenz, irgendwie eben für Menschen wie mich, die damit fachlich jetzt nur indirekt was zu tun haben, wirklich schwer ist, das anders zu beschreiben. Ja. Aber also ich probiere es nochmal. Ich verstehe dich richtig, dass davon auszugehen ist, dass der Algorithmus auf bestimmte Merkmale reagiert. Und dafür reicht es in diesem Fall bereits Merkmal muslimisch, Merkmal, das Wort Moschee tauchte mal auf, Merkmal arabische Sprache wird verwendet.
Ja, quasi so. Also,
und das reicht sozusagen schon, um das zu verbinden mit grauenhaften
Videos. Ja, das muss auch nicht unbedingt gewollt sein. Also es war wahrscheinlich auch nicht gewollt. Das ist dann eine sogenannte Proxy-Discrimination oder Stellvertreter-Diskriminierung, wo es dann halt eben so Marker gibt, wie zum Beispiel Online-Zeiten oder eine Sprache, die hauptsächlich verwendet wird, die dann quasi alles so Hinweise sind, die dann eben dazu führen, dass Menschen mit einem muslimischen Hintergrund diskriminiert werden. Eigentlich ist Religion ja geschützt als Kategorie.
Eben, warum würdest du sagen, diskriminiert?
Sie haben das für sich als Diskriminierung gewertet, weil sie eben den Eindruck hatten, aha, ich bin Muslim und deswegen werden mir automatisch Enthauptungsvideos angezeigt.
Deshalb wird mir automatisch unterstellt, dass ich Interesse daran habe.
Ja, genau. Ja,
ja, gut. Und also das wäre, es reicht schon, dass jemand ein Mann ist und ihm wird grauenhafte Pornografie gezeigt. Wäre das was Ähnliches?
Ja, das sind dann irgendwie immer so ein Pool von Markern. Ja. So. Mhm. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das war eben zur Zeit, wo der IS eben auch auf Social Media sehr aktiv war, auch um Leute geworben hat. Seitdem haben sich auch sicherlich in den Richtlinien Dinge geändert. Und Dinge wurden sicher auch technisch angepasst. Aber mich hat eben diese Sache dann umgetrieben, wieso das passiert ist. Und ich habe dann mich mehr angefangen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und habe dann eben rausgefunden, dass es da relativ viel Forschung zu gibt im Bereich für andere Marker, aufgrund dessen Menschen diskriminiert werden, also zum Beispiel Gender oder Alter oder Hautfarbe, aber eben noch nicht zu Religion. Das Forschungsfeld heißt dann Critical Data Studies oder eben Forschung zu Bias in AI. Bias beschreibt dann diesen, mehr oder weniger diese Diskriminierung, die dann fortgesetzt wird. Mhm. Also bestehende Machtstrukturen in der Gesellschaft, die sich durch Algorithmen fortsetzen kann. Genau. Und dann habe ich gedacht, hab dann gemerkt, so Religion ist da jetzt irgendwie noch nicht so richtig viel zu haben. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das halt. Dann ist das meine Lücke, ja.
Und was machst du jetzt konkret im Augenblick?
Eigentlich einiges. Also ich arbeite mit sozialwissenschaftlichen Methoden, was vielleicht auch nicht so das Erste ist, wo man dran denkt, wenn man sagt, okay, Forschung über KI. Ich habe Interviews geführt, ich war auf Veranstaltungen, habe da teilnehmende Beobachtungen gemacht.
Und ich meinte jetzt auch inhaltlich. Also dich interessiert weiterhin das Thema, ob Menschen mit einer bestimmten Religionszugehörigkeit über den Algorithmus bestimmte Inhalte zugespielt werden, die sie gar nicht wollen und die sie als negativ erleben.
Das Interesse das war irgendwie so das Ausgangsinteresse. Und was sich daran so ein bisschen anschließt, ist eben die Sache, was lässt sich religionswissenschaftlich mit religionswissenschaftlichen Methoden gut erschließen? Und das war dann irgendwie auch so ein Teil des Forschungsprozesses und mich interessiert dann eben auf der einen Seite, wie werden so soziale Implikationen von AI, also wie zum Beispiel die Gefahr, dass dadurch Diskriminierung weitergeführt werden können von AI-Produzierenden, also Data Scientists oder ProgrammiererInnen, ITlerInnen, eben dieses breite Feld verhandelt, auch ist das irgendwie ein Ziel, das zu vermeiden? Was für andere Interessen stecken noch in der Algorithmenentwicklung drin? Wie zum Beispiel eben, geldgetriebene Interessen. Und das andere ist dann eben mit meinen muslimischen InterviewpartnerInnen, wie verhandeln sie diese Effekte in ihrem Alltag? Wie gehen sie damit um? Entwickeln sie Strategien? Diese Dinge.
Aber das heißt nochmal so ganz laienhaft nachgefragt. Ich kann mir schon korrekt vorstellen, einerseits gibt es da Menschen, die sitzen irgendwo, in unserer Vorstellung ja häufig dann im Silicon Valley.
Ja.
Aber vielleicht auch ganz woanders.
Da sitzen die schon häufig auch, ja.
Und diese Menschen programmieren und lösen damit bestimmte Prozesse aus, die dann von dem Algorithmus nachvollzogen werden, beziehungsweise aktiv weiter produziert werden. Der Algorithmus selber kann sich dann auch verselbstständigen von diesen Personen, die im Silicon Valley sitzen.
Ja, da stecken ganz viele Punkte drin. Das eine ist auf jeden Fall das Programmieren. Also beim Programmieren werden dann ja Regeln in den Algorithmus, also Algorithmus ist ja dann etwas Mathematisches, was quasi dann einfach eine Abfolge ist und so abläuft. Einmal die Programmierung selbst und da können natürlich Fehler passieren. Das ist eigentlich nie etwas, was gewollt wird. Mhm. Aber da ist es dann natürlich auch irgendwie eine Sache, was momentan mehr und mehr angegangen wird, dass sich Menschen, die eben AI produzieren, darüber bewusst sind, dass so etwas passieren kann, was in Studiengängen nicht immer unbedingt ein Riesenfokus war. Aber ein anderes Riesenproblem ist eben die Datensätze, auf denen diese Algorithmen basieren, also darauf trainiert werden. Damit Algorithmen ja Entscheidungen treffen können, die als fair gewertet werden könnten, müssen sie repräsentativ sein für das Feld, in dem sie eine Entscheidung treffen. Und wenn wir jetzt einmal zum Beispiel auf das Thema MuslimInnen zurückkommen, wenn man zum Beispiel eine Gesichtserkennungs-KI AI programmiert und in diesem Trainingsdatenset, wie sich das nennen, sind nur Bilder von Menschen ohne Kopftuch und eine Muslima geht in einen Fotoautomaten und möchte für ihren Pass ein neues Foto machen und sie trägt ein Kopftuch, dann besteht die Möglichkeit, dass sie dann eben nicht vom System erkannt wird, weil eben Menschen wie sie, also Menschen, die ein Kopftuch tragen, dem Algorithmus nicht bekannt sind, der AI, und diese Applikation dann eben nicht für sie funktioniert. Yeah. Und das sind dann kleine Formen, die häufig auch eben nicht bemerkt werden von so eine Art von Diskriminierung, die im Alltag also stattfinden können.
Anders wäre das auch bei Hautfarben. Mhm. Also wenn sozusagen die Algorithmen nur auf Datensätze zurückgreifen können, in denen Menschen mit sehr heller Haut präsentiert sind.
Ja, das ist auch bei Gesichtserkennungs-KIs ein großes Ding oder bei der Klassifizierung von Fotos in unseren Smartphones. Mhm. Da gab es auch große Skandale, dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe als Affen kategorisiert wurden, weil eben das Datenset nicht repräsentativ genug war.
Ja, hast du noch ein konkretes Beispiel aus deiner Forschung?
Ein konkretes Beispiel dazu, wie Diskriminierung passiert oder wie Menschen mit so etwas im Alltag umgehen?
Ja,
oder?
Vielleicht auch, wie sie im Alltag damit umgehen. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen dann eine hoffentlich konstruktive Art und Weise.
Ja, das ist eigentlich noch eine spannende Sache, weil obwohl AI so untrennbar mit dem Alltag von uns allen verbunden ist und wir das eigentlich überhaupt gar nicht merken, wie ich jetzt auch gerade noch nachdenken musste, weil ich das letzte Mal irgendwas mit AI heute gemacht habe.
Also AI, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, das ist im Grunde genommen das gleiche wie KI.
Genau.
Also künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence.
Genau. Ja. Ich schreibe auf Englisch, deswegen ist das sage ich meistens
kommt
AI.
Kommt
mir das als erstes im Kopf. Genau, deine Frage war jetzt, wie Menschen damit im Alltag umgehen. Und häufig, das ist eben das Schwierige an diesen Formen von Diskriminierung, bemerken das Leute eigentlich nicht. Also ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, man geht in einen Fotoautomaten und es funktioniert nicht, denkt man sich, ach so ein Mist, und geht dann vielleicht zu einem Fotografen oder zu einem anderen Fotoautomaten einer anderen Firma, weil man denkt, da ist einfach ein Fehler drin.
Ja.
Und dass da irgendwie eine Systematik hinterstecken kann, ist dann...
Kommt keiner auf die
Idee.
Ja,
da kommt keiner auf die Idee, weil man eben dann auch nicht unbedingt einen Vergleich hat, oder? Mhm. Man geht ja selten mit 20 Leuten irgendwie ein Passfoto machen.
Ja.
genau. Das heißt also, es ist wahnsinnig schwer, das im Alltag zu bemerken. Mhm. Deswegen ist es auch gerichtlich schwierig, das teilweise nachzuweisen. Da gibt es eine wahnsinnige Intransparenz. Was Menschen viel mehr in ihrem Alltag merken, sind andere soziale Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, von AI. Jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt in diesem Bereich als Bias in AI, eben das mit den Diskriminierungen, begreifen kann, sondern etwas, was sich Content Moderation nennt. Also das zeigt sich vor allen Dingen bei politischen Inhalten, dass Menschen es so empfinden, dass ihre Inhalte, die sie auf Social Media posten, irgendwie, also Worte, die dann fallen sind, zensiert werden oder geblockt werden oder so etwas. Und das hängt dann damit zusammen, dass Inhalte auf irgendeine, also irgendwelche Attribute anzeigen oder vermeintlich anzeigen, die
illegal sind oder
gegen die Regeln der Plattform verstoßen und deswegen als nicht zugelassen werden sollen. Und das ist dann natürlich etwas, wenn man jetzt irgendwas postet und du merkst, okay, das ist da gar nicht, warum guckt sich niemand meine Story an oder warum liked niemand meinen Post und siehst dann, aha, okay, es wurde irgendwie gelöscht. Ja. Das ist etwas, was Leute viel, viel mehr wahrnehmen. Ja. Genau. Und bei politisch umkämpften Feldern ist das dann halt eben etwas, ein heikles Thema. Ja. Ja.
Ich hätte noch eine Frage zu diesem Bias, den du vorhin gesagt hast. Dorothea hat ja gesagt, eben die ProgrammiererInnen, die sitzen irgendwo, und du hast dann auch gesagt, der Algorithmus hat eben das Problem, sind auch die Daten, mit denen die trainiert werden. Und da wäre meine Frage, kann man das dann überhaupt irgendwie korrigieren? Weil die großen Daten, die sind ja eben, haben einen Bias.
Ja.
Einerseits eben rassistische und überhaupt diskriminierende, aber in alle Richtungen.
Ja.
Kann man da überhaupt was machen? Wird da was gemacht?
Also man kann es auf jeden Fall besser machen. Es wird auch daran gearbeitet. Das Ding ist eben, dass für eine AI braucht man einen riesigen Datensatz. Also wirklich Millionen Fach von Datenstückchen, die da verarbeitet werden müssen. Aber eben, ich glaube, das ist, das hängt dann irgendwie mit so Konzepten von Verantwortung, gesellschaftlicher Verantwortung zusammen, ja.
Also, dass man quasi auswählt, welche Datensätze man füttert, dass man nicht einfach sagt, wir nehmen einfach alles, was wir haben, weil das hat dann vielleicht einen Bias, sondern man sagt eben, man nimmt gezielt, versucht man das auszugleichen, indem man gewisse Datensätze vielleicht weglässt und andere dazu nimmt, um eine, so, verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Eben, das ist das, was du vorhin auch angesprochen hast oder wo wir eben drüber gesprochen haben. Menschen, die eben AI produzieren, haben nicht unbedingt das als Schwerpunkt im Studium gehabt, sage ich mal, wie ihre Produkte sozial verträglich sind. Und deswegen ist das auch etwas, wo auch immer mehr auf interdisziplinäre Teams gesetzt wird, um da einfach eine größere Repräsentativität zu erreichen. Genau. Also die Sache ist halt immer, wird man es immer ganz verhindern können? Ich glaube nicht, aber man kann es auf jeden Fall besser machen.
Der Umgang mit solchen Erfahrungen, du hast jetzt ein Beispiel noch genannt, dass Leute das Gefühl haben, und das sind ja dann, denke ich, häufig politische Themen, möglicherweise auch gerade, wo religiöse Themen sich mit politischen Themen überschneiden,
ja, absolut,
den Eindruck haben, sie werden ja gecancelt aufgrund
ihrer ganz genau,
Inhalte. Und dein Interesse ist jetzt gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, stimmt das? Weil ich vermute, dass es durchaus möglich ist, weil, was weiß ich, gewaltverherrlichende Videos von bestimmten Plattformen tatsächlich gelöscht werden. Und wenn die Betreffenden dann das Gefühl haben, ja, aber sie finden eigentlich, das drückt jetzt gerade ihre politisch-religiöse Stimmung aus. Und das gibt es ja durchaus in vielen Religionen, dass da die Vorstellung ist, Gewalt ist ein opportunes Mittel, also das kennen wir im Christentum, das kennen wir
im Buddhismus,
im Islam, auch im Buddhismus, genau. In den letzten Jahren ist es immer deutlicher auch da geworden. Also dir geht es nicht darum, stimmt das, sondern dir geht es darum, was machen Menschen, wenn sie den Eindruck haben. Und ich vermute, manchmal haben sie auch den Eindruck, obwohl es gar nicht stimmt.
Das ist eben für mich einfach super schwer nachzuprüfen, oder? Ob es stimmt oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch...
Das ist müßig,
darüber nachzudenken, dass es eben, dass meine Daten sind das, was Leute mir sagen. Mhm. Eben auch, wie wir das sonst religionswissenschaftlich auch machen. Mhm. Und für mich ist dann eben interessant, okay, wie Menschen haben dieses Ding in ihrem Alltag und es stellt für sie ein Problem dar. Wie gehen sie damit um? Gerade so bei politischen Themen ist es dann häufig dieser Wunsch da, die Stimme dann trotzdem hörbar zu machen.
Ja.
Und man greift da dann häufig auf Taktiken zurück, Strategien, die häufig extrem ausgeklügelt sind, manchmal auch ein bisschen wahllos, wie man quasi den Algorithmus austricksen kann, um die eigenen Inhalte dann doch auf der Plattform zu lassen. Also das Interessante ist daran, dass dass man zwar auf der einen Seite diese Plattform dafür kritisiert, dass diese Inhalte gelöscht werden. Und es wird dann argumentiert, dass es eben Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung hat, oder? Auf der anderen Seite wird dann danach gesucht, Strategien zu finden, um genau eben auf diesen Plattformen, also zum Beispiel Instagram, eben genau die Inhalte dann sichtbar zu machen. Das ist dann zum Beispiel, eine Strategie ist, dass etwas angewandt wird, was sich Algospeak nennt. Also das Buchstaben in einem Wort, was vielleicht häufig rausgecatcht werden könnte durch Zahlen oder Sonderzeichen, wie so Dollarzeichen oder ersetzt wird. Jetzt im Kontext des Krieges in Gaza ist zum Beispiel Palestine so ein Wort, wo häufig Algospeak, also bei dem häufig Algospeak angewandt wird, die 3 wird dann zum Beispiel für das E eingesetzt. Und da besteht dann eben die Hoffnung, dass eben der Algorithmus das dann vielleicht nicht merkt und das dann quasi so mit durchrutscht und es dann mehr Sichtbarkeit gibt. Also es ist ein Streben, ein Kampf um Sichtbarkeit quasi gegen diesen allsehenden Algorithmus. Und auch wenn diese Strategie dann vielleicht für eine kurze Zeit funktioniert, das ist eben das, was du vorhin auch gesagt hast, es sind selbstlernende Systeme. Ja, also es ist dann eine temporäre Sichtbarkeit, wo dann dieser Post vielleicht sichtbar ist. Andere Sachen, andere Strategien sind dann vielleicht, dass man nicht einen Post direkt repostet in der Story von jemand anders, sondern dass man davon einen Screenshot macht und das dann postet, um nicht mit anderen Profilen assoziiert zu werden. Also so ganz viele Workarounds sozusagen. Und andere Strategien sind dann so Dinge, dass man sagt so, hey, diese Plattform will offensichtlich nicht, dass ich hier meine Inhalte zeige, und man nimmt das dann irgendwie auch als mächtig wahr, was einem dann da begegnet. Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen asymmetrisch, weil irgendwie unklar ist, wie dann alles funktioniert. Und da werden dann häufig auch Strategien genutzt, die ja eigentlich ganz herkömmliche Strategien von so Protestbewegungen sind. Ja. Also eben, dass man auf Demonstrationen geht oder jetzt im Fall des Krieges mit dem Beispiel von eben gewisse HändlerInnen oder Produkte oder Läden boykottiert, die eben Produkte verkaufen, die aus Israel stammen.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also man Flyer, wechselt dann sozusagen vom Online-Bereich in den Offline-Bereich.
Ja, genau. Wobei es gibt immer diese Unterscheidung oder diese Dichotomie offline, online, aber es ist auch extrem miteinander verwoben. Ich war zum Beispiel letztens in Bern unterwegs, da bei einem Medienhaus, und da bin ich daran vorbeigekommen, wo wirklich Dutzende von Flyern für einen, also Pro-Palästina-Flyer verteilt wurden, hing. Und auf diesen Flyern war dann gleich eine Verlinkung für den Instagram-Kanal, woran man sich jetzt wenden soll. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass es direkt vor einem großen Medienhaus in Bern war, sondern dass dahinter so die Message steckte, hey, hör nicht, was die sagen, hier ist mein Flyer und hier kannst du noch mehr Informationen auf diesem Kanal bekommen.
Maike, wenn ich jetzt nochmal daran denke, an die ersten beiden Muslime, von denen du erzählt hast, und deren schockiert sein und ich vermute auch wirklich verletzt sein, dass sie assoziiert werden mit solchen Taten, die sie persönlich, gehe ich davon aus, komplett verabscheuen. Ja. Dann stelle ich mir das ähnlich schwierig vor für Menschen, die sich für Palästina, für palästinensische Menschen in Gaza einsetzen möchten, aber alles andere im Sinn haben, als zu Gewalt aufzurufen.
Ja.
Und dennoch die Erfahrung machen, dass sie, obwohl sie sozusagen auf für sie gewaltfreie Art und Weise unterwegs sind und auch nichts mit Antisemitismus am Hut haben, dass sie trotzdem in den sozialen Medien im Grunde genommen mit ihren Anliegen gelöscht werden und insofern eben gecancelt werden und diskriminiert werden. Und das stelle ich mir eine schwierige Erfahrung vor.
Ja, das spiegeln mir meine InterviewpartnerInnen so. Ich glaube, die Verbindung, die du da ziehst, ist absolut korrekt. Ich glaube, bei beiden Situationen ist es ein wahnsinnig großes Ohnmachtsgefühl, dass nicht klar ist, also dass man irgendwie diese Erfahrung hat und also man nicht weiß, was man damit machen soll, ja. Wohin mit diesen Gefühlen und wie man sich da vielleicht auch ja dann gegen wehren kann, oder dass man diese Erfahrung macht. Ja.
Wie wird denn dann damit umgegangen? Bist du Umgangsformen begegnet, die dich beeindruckt haben persönlich?
Ja, ich fand es irgendwie wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie das dann verhandelt wird. Und das eine ist dann eben, dass diese Strategien entworfen werden. Das ist dann aber häufig eine Konsequenz aus eben Austausch. Mhm. Das heißt, dass es auf der einen Seite dann FreundInnen gibt, Peers, mhm. die vor Ort sind, in Wohnnähe, wie auch mhm. immer, mit denen man dann eben diese Erfahrung teilt und dann häufig, wurde mir berichtet, dann eben auch gespiegelt bekommt, dass eben dieselben Erfahrungen auch auf anderer Seite gemacht wurden. Dann ist das andere, dass es dann häufig auch Familienmitglieder sind, die viele, mit denen ich gesprochen habe, haben eine Biografie, die von Migration geprägt ist, also die ihre FreundInnen und Verwandten überall haben und mhm. die auch von dieser Seite dann da Bestätigung bekommen. Und ein ganz anderer, ein dritter Faktor dann ist, dass ja eben eigentlich das Social-Media-Ding, das Aktivsein auf Plattformen und dort dann dem Folgen von Kanälen, die eben auch diese Erfahrung dann validieren, bestätigen, ja. dass es etwas ist, was passiert und die dann ihren FollowerInnen ein ganz großes Vokabular an die Hand geben, mit denen mhm. sie quasi diese Erfahrung beschreiben und framen können.
Jetzt zum Abschluss, wir sind ja schon wieder am Ende unserer Zeit. Ja. Was ich übrigens verwirrend finde und auch unheimlich, um wieder zum Anfang zurückzukommen, ist, dass einerseits ist es möglich, dass zum Beispiel Enthauptungsvideos auf Plattformen, in Social Media mhm. als Propaganda tatsächlich kursieren, existieren, Gewaltaufrufe auch existieren, Rassismus existiert, sehr offener, Antisemitismus existiert und ja. andererseits aber auch ebenfalls durch Mechanismen der Algorithmen Dinge rausgefiltert werden, die damit assoziiert werden, es aber gar nicht sind.
Ja, es ist wahnsinnig, ja, ein komplexes Feld, oder? Inhalte zu klassifizieren, was ist jetzt etwas, was gegen die Community-Regeln einer Plattform verstößt ja. und was ist etwas, was eine valide Meinungsäußerung ist. Das ist wahnsinnig schwierig, weil es natürlich auch von, also eben diese Taktiken, die angewandt werden, das ist nichts Neues. Das sieht man bei ganz, ganz vielen Gruppen, die irgendwie so Tricks anwenden, um ihre Stimme Gehör zu verschaffen. Ja. Es gibt auch ganz banale Beispiele, zum Beispiel die Fans einer K-Pop-Band. Ja. BTS, die jetzt irgendwie...
Vielleicht musst du sagen, was eine K-Pop-Band ist.
Okay, Korean Pop. Also, mhm. genau. genau.
Gehört eher zu deiner Generation als zu meiner.
Okay, ja, genau. Also BTS, eine K-Pop-Band, wahnsinnig beliebt mhm. weltweit, die über eine große Fangemeinde verfügt. Und diese Fangemeinde hat sich dann quasi abgesprochen, dass sie jetzt also die neueste Single von BTS auf Platz 1 der internationalen Charts bringen wollen. Und dann haben sie permanent dieses Lied eben laufen lassen und haben ja dann auch andere Fake-Accounts erstellt, wo das dann permanent lief, um eben diese Zahlen hochzubekommen, was dann natürlich irgendwie auch so Strategien sind, wie man
quasi... Und die waren ja erfolgreich.
Es war erfolgreich, es hat funktioniert, aber es sind dann eben auch so Strategien, wie man dann eben ja quasi den Algorithmus versucht auszutricksen, um das Ziel zu erreichen, was in diesem Fall Platz 1 für BTS war.
So, dass selbst ich sie kenne.
Ja, siehst du.
Andi?
Ja, ja, ja.
Auch du?
Ja, sogar ich.
Also
sogar
du ich. Und du. Vielen, vielen Dank, Maike.
Ja, danke
dir. Schön, dass wir mit Musik aufgehört haben.
Ja, das fand ich auch. Ja.
Auch wenn sie durch Tricks sozusagen hochgejubelt wurde. Offensichtlich hat sie ja auch wirklich vielen Leuten gefallen. Sonst
ja,
wäre sie
ganz
vielleicht
bestimmt.
Dann doch letztendlich nicht erfolgreich gewesen.
Ja.
Vielen Dank, dass du dabei bist oder dabei warst. Das war im Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns auch auf Instagram folgen. Erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und wir freuen uns noch viel mehr, wenn Sie uns kommentieren oder uns entsprechend positiv bewerten.